mein Herz ruft nach dir. Genau das ist die Haltung des Gebets, um das es heute auch in der Predigt geht. Wir setzen unsere Predigtreihe verwurzelt fort. Mein Herz ruft nach dir. Danke, dass ihr uns hineingenommen habt in Gottes Gegenwart durch diese Musik, durch die Lieder, durch die gesungenen Gebete. Mein Sohn Tim, ihr habt ihn gerade gehört, er wollte nicht hoch zum Kindergottesdienst. Mein Sohn Tim hatte neulich irgendwann eine glorreiche Idee. Und zwar wollte er eine Bahnschiene bauen zu seinem besten Freund, der etwa 100 Meter von uns entfernt wohnt. Und das war so eine tolle Idee, dass er ihn sofort angerufen hat und ihm erzählt hat, hör mal, es wäre doch super, wenn unsere beiden Zimmer mit einer Bahnschiene verbunden wären. Dann könnten wir Spielsachen hin und her transportieren, wir könnten im Kontakt bleiben, wir könnten uns gegenseitig über diese Bahnschienen besuchen. Er hat ihn sofort angerufen und es ihm erzählt und sein Freund fand die Idee auch super. Und man muss natürlich, sagte er, man muss natürlich am Ende der Bahnschienen noch so Prellböcke aufbauen, damit die Bahn nicht runterfällt und entgleist. Und ich habe Timmy dann hinterher gefragt, ja, wie soll denn das sein? Wie stellst du dir das vor? Sollen die Bahnschienen so über den Boden verlegt werden, über die Straße, über den Bürgersteig oder so? Nein, natürlich nicht, Papa. Ja, durch den Himmel durch. Ich werde das irgendwo oben festbinden. Und dann könnte man natürlich nicht nur sich mit einem Freund verbinden, man könnte auch mit der anderen Freunden und so weiter. Und dann könnten wir alle mit so Bahnschienen verbunden sein und uns ständig besuchen, im Kontakt bleiben. Und ich dachte nur, irgendwie süß, ja, so tiefsinnig. Weil diese Schienenverbindung war für ihn so ein Symbol für seine Freundschaft mit seinem Freund aus dem Kindergarten. Damit sie jederzeit im Kontakt bleiben können. Und ich finde, das ist so ein schönes Bild auch für unseren Glauben. Stell dir dein Glauben so vor, als würdest du Schienen zu Jesus bauen. Schienen in den Himmel, um ständig mit Jesus in Kontakt zu sein. Genau darum geht es ja in unserem Glauben, dass wir diese Verbindung mit Gott, mit Jesus lebendig haben. Es geht ja nicht um irgendwelche Strichlisten, es geht ja nicht um irgendwelche Dogmen, die wir zu erfüllen hätten. Hi. Du bringst mich gerade ein wenig aus dem Konzept, aber schön, dass du da bist. Es geht nicht darum, dass wir irgendwelche Dogmen erfüllen, sondern um unsere gelebte Freundschaft mit Jesus. Und wenn ich einen lebendigen Glauben haben will mit Jesus, dann brauche ich diese feste Verbindung zu ihm. Und nur wenn ich in ihm verwurzelt bin, dann erlebe ich auch seine Nähe, seine Fülle. Darum geht es ja in der aktuellen Predigtreihe, in Christus verwurzelt zu sein. Und ich möchte dir ganz am Anfang diese Frage stellen, wie geht es dir damit? Wo stehst du in der Beziehung zu Jesus? Gibt es da diese Bahnschiene zu ihm? Gibt es da diese lebendige Verbindung? Oder vielleicht nicht? Vielleicht ist der Glaube irgendwie eingeschlafen. Vielleicht sind die Wurzeln irgendwie trocken geworden. Und da passiert nicht mehr so viel in deinem Glauben. Ich habe mir selbst zur Angewohnheit gemacht, jeden Tag dieses Gebet zu beten. Nämlich, Jesus, meine Tür steht dir offen. Tritt herein und fülle du mein Leben aus. Das wünsche ich mir für mein Leben. Es ist das, was Paulus schreibt in Galater 2, Vers 20. Nicht mehr ich bin es, der lebt, sondern Christus lebt in mir, durch mich, aus mir heraus. Und genau das ist es, wonach ich mich sehne, dass Christus in mir größer wird. Weil ich davon überzeugt bin, weil ich es persönlich erlebt habe, dass es nichts und niemand gibt, der mich mehr erfüllen kann, der mir mehr geben kann als er selbst, weil er weiß, was ich brauche. Und nur er kann mich am Ende zu dem machen, zu dem er mich gedacht hat. Und genau darum geht es in unserer aktuellen Predigtreihe Verwurzelt. Wir beschäftigen uns ja mit dieser Frage, wie kann ich mich in Jesus verwurzeln? Wie kann ich diese Verbindung zu Gott bauen, sodass sie wirklich eine tiefe, feste Verbindung wird, aus der heraus ich dann leben darf, damit ich von ihm versorgt werde, damit er in mir lebt. Und es beginnt natürlich mit dieser ganz persönlichen Entscheidung, dass ich es wollen muss, dass ich mich danach sehne, dass ich ja, wie wir das gerade gesungen haben, mein Herz schreit nach dir, dass ich das wirklich so in meinem Leben erlebe und diese Sehnsucht zu Jesus in meinem Leben spüre. Nur dann wird es mich auch zu Jesus treiben. Und wenn du das so willst, wenn du dich danach sehnst, dann lade ich dich ganz herzlich ja zu diesem Verwurzelungstraining ein. Ich habe es mal so genannt. Und wenn du dir Notizen machen möchtest zu dieser Predigtreihe, zu den einzelnen Lektionen, die wir uns anschauen wollen, am Ausgang findest du hier dieses Handout, da kannst du dann deine Notizen machen und es für dich persönlich mitnehmen, um es im Alltag einzuüben, um sich in Christus im Alltag zu verwurzeln. Und letzte Woche haben wir uns mit der Lektion 1 beschäftigt, da ging es um unsere Wüste. Da ging es darum, geh in deine Wüste, wo Jesus auf dich wartet. Jesus selbst hat das so gemacht, immer wenn es Jesus zu viel wurde. Wenn er gemerkt hat, es geht nicht mehr, dann ist er aus einem Hamsterrad ausgestiegen, hat alles stehen und liegen gelassen und hat sich zurückgezogen. In die Einsamkeit, in seine Wüste. Da, wo er mit seinem Vater ganz alleine war, weil er diese Pausen brauchte. Weil er nicht endlos leisten konnte und wollte. Nein, er brauchte es immer wieder neu, zu Gott, zu seinem Vater zu gehen, um sich neu erfüllen zu lassen. Und wenn er es brauchte, ihr Lieben, wie viel mehr brauchen wir es, wie viel mehr brauche ich es in meinem Leben? Und deshalb ganz persönlich an dich diese Frage: Hast du deine Wüste schon gefunden? Diesen festen Ort, wo du ganz bei Gott sein kannst. Diese feste Zeit in deinem Leben, in deinem Terminkalender fest eingetragen, wo du immer sagst, so, das ist die Zeit, wo ich rausgehe in meine Wüste, um mich ganz auf Jesus einzulassen. Das ist der erste Schritt zu tiefen Wurzeln. Darum ging es letzte Woche, dass ich mein Leben entrümple, dass ich mich entschleunige und dass ich Zeit finde für Jesus. Und diese persönliche Wüste kann alles sein. Das kann eine leere, stille Kirche sein. Das kann ein stilles Kämmerlein sein. Du hast es vorhin so schön gesagt, Nelly. Es kann eine Parkbank im Wald sein, wo immer du deine Wüste haben möchtest. Das Schöne ist, Gott ist überall. Wir können ihn überall begegnen, wie wir das auch eben in diesem schönen Video gesehen haben. Wir brauchen, und das ist ganz wichtig, wir brauchen diese Wüstentermine mit Jesus. Und wenn du jetzt also vielleicht deine Wüste gefunden hast, deinen Ort, deine Zeit und du bist gerade in deine Wüste gegangen, dann fragst du dich vielleicht, was soll ich eigentlich hier? Hier ist ja nichts. Ja, kein Handy, kein Facebook, keine Zeitung, wo man mal etwas durchblättern kann. Und wir sind irgendwie so, ja, in unserem Alltag, in unserem Stress, dass wir, wenn immer irgendwie Ruhe aufkommt, wir direkt die nächste Ablenkung suchen. Und wir denken, es kann doch nicht sein, Leerlauf und so, das geht doch gar nicht, ich muss doch irgendwas tun und wir suchen die nächste Ablenkung. Und vielleicht fragst du dich dann in der Wüste, ja, was soll ich denn hier, hier ist doch nichts. Ist langweilig, irgendwie öde. Und wir wollen uns anschauen, was Jesus gemacht hat, wenn er in seine Wüste gegangen ist. Wir lesen in Markus 1,35, es ist nur eins dieser vielen Stellen und Beispiele, wo uns das deutlich gezeigt wird. Früh am Morgen, als es noch völlig dunkel war, stand Jesus auf, verließ das Haus und ging an einen einsamen Ort, um dort zu beten. Und Jesus kommt aus einer völlig stressigen Situation. Er ist am Tag davor ganz vielen Menschen begegnet, hat ganz viele Wunder getan, Menschen sind geheilt worden und er ist leer, er ist ausgelaugt. Und so steht er morgens auf und zieht sich zurück, um zu beten. Und damit bin ich mitten in der zweiten Lektion, um die es heute geht. Unsere Wurzeln in Christus werden tiefer, wenn wir beten. Und ich weiß nicht, wie gut du dich mit dem Thema Gebet auskennst. Vielleicht hast du was darüber gelesen, schon darüber gehört. Das Thema ist riesig. Es gibt so viele unterschiedliche Facetten beim Gebet. Und ich habe die Vielfalt versucht, mal in so einer Wortwolke darzustellen. Es gibt das Stoßgebet, das Tischgebet, das Bußgebet, das Dankgebet. Man kann kniend, stehend, sitzend, mit gefalteten Händen, mit erhobenen Händen beten. Man kann persönlich beten in Gemeinschaft, liturgisch oder frei, laut oder leise und so weiter und so fort. Es ist eine riesen Bandbreite, wie groß dieses Thema ist. Und zu dem Thema wurden ganze Bibliotheken gefüllt. Ich muss mich also heute Morgen sehr beschränken. Ich kann nicht auf alle Facetten und auf alle Themen eingehen, aber ich möchte heute auf einen einzigen Punkt eingehen, nämlich auf das persönliche Gebet, auf dein persönliches Gebet, auf dein persönliches Gespräch mit Jesus. Und Nelly, ich musste vorhin schmunzeln, als du hier vorne standst und uns hineingenommen hast in das Thema. Ich glaube, wir haben dieselbe Quelle bemüht, weil mir diese Gedanken durchaus bekannt vorkamen, die du hier uns mitgegeben hast. Und du hast es vorhin gesagt, es gibt eine einzige Stelle in den Evangelien, wo berichtet wird, dass die Jünger Jesus bitten, dass er ihnen was beibringt. Und ich habe gedacht, wenn ich diese Chance hätte und Jesus jetzt hier wäre, was hätte ich ihn gefragt? Ich würde wahrscheinlich fragen, Jesus, wie kann ich über Wasser laufen? Oder wie kann ich aus Wasser Wein machen? Dann hätte ich ausgesorgt für mein Leben. Aber das Wichtigste, und du hast es gesagt, Nelly, das Wichtigste, worum die Jünger gebeten haben, war, Herr, lehre uns beten. Und man fragt sich, warum? Man wundert sich über diese Bitte. Ja, also sie kommen ja aus der jüdischen Tradition. Sie haben das Gebet, das Beten an sich mit der Muttermilch aufgesaugt. Es gibt eine riesige, eine ganz reiche Gebetstradition im Judentum. Und man fragt sich, wieso also bitten diese Jünger, die aus dieser Tradition kommen, Herr, lehre uns beten. Da ist also etwas am Gebetsleben von Jesus gewesen, das sie total beeindruckt hat, total fasziniert hat, wenn sie ihn so beobachtet haben, wenn er gebetet hat. Und für sie war das vielleicht so wie bei uns, ja, dass es einfach irgendwie vielleicht so ein Ding ist, was wir abhaken. So eine tägliche Pflicht morgens beim Aufstehen, vor dem Mittagessen oder auch abends vor dem Schlafengehen. Aber für Jesus war das Gebet etwas viel, viel Tieferes. Es war viel, viel reicher. Da steckte viel, viel mehr dahinter. Und es war so zentral und wichtig, dass er eigentlich ständig betete. Nicht nur, wenn er sich zurückzog, sondern immer wieder. Er war den ganzen Tag in Beziehung, im Gebet, im Gespräch mit seinem Vater im Himmel. Es war nicht nur ein Teil seines Lebens, das Gebet war sein Leben. Es war nicht nur eine tägliche Disziplin, sondern es war sein tiefstes Grundbedürfnis, ständig mit Gott in Verbindung zu sein. Und er brauchte diese Zeit mit seinem Vater im Himmel so sehr, wie Essen und Trinken, könnte man sagen. Und wir alle wissen, wer nicht isst, wer nicht trinkt, der lebt nicht lange. Und deshalb lässt Jesus immer wieder alles stehen und liegen und zieht sich zurück in die Wüste, wo wir vielleicht meinen würden, da ist doch nichts in der Wüste, was soll er da machen? Aber wenn Jesus in die Wüste gegangen ist, dann hat er vor Gott einen reich gedeckten Tisch entdeckt, wo er sich hingesetzt hat und wo er mit Gott gegessen hat und wo er aus Gottes Kraft und Fülle das gezogen hat, was er für seinen täglichen Dienst brauchte. Er brauchte es wie die Luft zum Atmen. Und ihr Lieben, genauso brauchen wir es, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Genauso brauchen wir das Gebet in unserem Leben. Und wenn meine Kinder mal wieder irgendwie nicht essen wollen, die Eltern mit jungen Kindern, die kennen das, dann erkläre ich ihnen, ihr müsst nicht essen. Aber wenn ihr nicht esst und trinkt, dann könnt ihr nicht groß und stark werden. Und das verstehen sie dann meistens und dann ziehen wir los und suchen dann irgendwie etwas im Haus, was gut schmeckt. Also am besten eine Pommes oder eine Pizza, das zieht immer. Aber damit sie begreifen, wenn sie groß und stark werden wollen, dann müssen sie essen und trinken. Es ist keine Pflicht, aber sie brauchen es. Und ihr Lieben, genauso ist es mit dem Gebet. Ich muss nicht beten. Und wenn jemand dir diese Verpflichtung auferlegt hat oder wenn du das vielleicht irgendwie gelernt hast als Kind, irgendwie, was weiß ich, wie sieht's aus mit deinem Gebet, hast du heute schon gebetet? Wenn das Gebet für dich nur eine Pflichterfüllung ist, dann lass es besser sein. bis du begreifst, dass du es unbedingt brauchst für dein geistliches Leben. Ich muss nicht beten. Aber wenn ich nicht bete, muss ich mich nicht wundern, wenn meine Beziehung zu Jesus leer bleibt, wenn ich nicht in seiner Fülle, in seiner Kraft stehe. Es ist genauso wie in der Ehe. Wer verheiratet ist, der weiß das. Ich kann auf dem Papier verheiratet sein, aber wenn ich diese Beziehung zu meiner Frau nicht pflege, diese regelmäßigen Dates, die Zeit, wo ich mit ihr ins Gespräch komme und wo ich einfach mit ihr Gemeinschaft habe, wenn ich das nicht pflege, dann ist die Ehe faktisch tot. Ich brauche das Gebet, weil es meine Verbindung zu Jesus ist, weil es meine Bahnschiene in den Himmel ist. Und wenn du wissen willst, wie es gerade deinen geistlichen Wurzeln geht, dann schau dir dein Gebetsleben an. Die Priorität, die das Gebet in deinem Leben hat, und das klingt jetzt vielleicht hart, aber ich möchte es so aussprechen, die Priorität, die das Gebet in deinem Leben hat, ist dieselbe Priorität, die auch Jesus in deinem Leben hat. Weil es beim Beten nicht ums Gebet geht, das ist das Geheimnis, sondern weil es beim Beten um die Beziehung zu Jesus geht. Und deshalb schreibt Paulus in 1. Thessalonicher 5, Vers 17, hört niemals auf zu beten. Mit anderen Worten, hört niemals auf, nah an Jesus dran zu bleiben. Darum geht's. Das steht auf dem Spiel. Hört niemals auf, nah an Jesus dran zu bleiben. Und je tiefer deine Gebetsbeziehung zu Jesus ist, desto tiefer sind auch deine Wurzeln in ihm. Und desto mehr wirst du ihn in deinem Leben erleben, seine Fülle, seine Kraft und all das, was du dir so von ihm wünschst, wonach du dich sehnst. Kurzum, es gibt nichts Wichtigeres als unsere Beziehung zu Jesus, wenn wir mit Jesus unterwegs sein wollen. Als die erste Gemeinde in Jerusalem entsteht, wir können das in der Apostelgeschichte nachlesen, da schenkt Gott der ersten Gemeinde eine Riesenerweckung. Also ganz viele Menschen kommen zum Glauben. Es gibt da eine Zahl, 3000 Menschen kamen an einem Tag zum Glauben, ließen sich taufen und wurden Teil der Gemeinde. Und die Gemeinde wächst rasant. Aber damit natürlich auch die vielen Aufgaben in der Gemeinde. Und irgendwann merken die Apostel, es ist uns alles zu viel geworden. Wir kommen diesen Aufgaben nicht mehr hinterher. Und sie merken auch, dass sie dabei das Wichtigste vernachlässigen, nämlich das Gebet. Und als sie es merken, da gehen alle Alarmsignale bei ihnen hoch, weil sie wissen, wie wichtig das Gebet ist, dann trommeln sie die ganze Gemeinde zusammen und sagen der Gemeinde Folgendes. Apostelgeschichte 6, Vers 3 und folgende. Seht euch daher, liebe Geschwister, in eurer Mitte nach 7 Männern um, die einen guten Ruf haben, mit dem Heiligen Geist erfüllt sind und von Gott Weisheit und Einsicht bekommen haben. Ihnen wollen wir diese Aufgabe übertragen, also diese Aufgabe, die ihnen einfach zu viel geworden ist. Und dann sagen sie, wir selbst aber werden uns weiterhin ganz auf das Gebet und den Dienst der Verkündigung des Evangeliums konzentrieren. Und diese Stelle hat mir irgendwie für mich selbst meine Augen geöffnet, weil ich das kenne, dass es in meinem Alltag so viele Dinge gibt, die wichtig sind, die zu tun sind. To-Do-Listen, Verpflichtungen in der Familie, in der Gemeinde und so weiter. Aber hier bei den Jüngern, bei den Aposteln lerne ich, wie wichtig das Gebet ist und dass das Gebet für sie die allerhöchste Priorität hat. Warum? Weil sie wissen, wie sehr sie Jesus brauchen. Weil sie wissen, sie können sich anstrengen, sie können tun und machen, sie können leisten und für die Gemeinde da sein, aber ohne ihn geht es nicht. Und wenn sie nicht in dieser persönlichen Beziehung, dieser festen Beziehung zu ihm stehen, dann werden sie scheitern. Und was machen sie? Sie machen das Gebet zur Chefsache. Und sie sagen, wir suchen Leute, die uns die Aufgaben abnehmen, aber wir selbst werden das tun, wozu wir berufen sind, nämlich zu beten und zu predigen. Und ihr Lieben, genau so sehen wir das bei Jesus. Er ist ständig mit seinem Vater im Gespräch, weil er weiß, ohne ihn geht es nicht. Bei Johannes Hartl bin ich auf dieses Zitat gestoßen, das, wie ich finde, es total gut auf den Punkt bringt. Er sagt, Gebet ist nicht alles. Nein, es gibt so viele mehr Dinge im Leben, aber ohne Gebet ist alles nichts. Gebet ist nicht alles, aber ohne Gebet ist alles nichts. Und die Jünger? Die Jünger beobachten Jesus, wie er betet. So ehrlich, so persönlich. Jesus sagt Abba, ja, also Hebräisch für Papi. Das haben sie noch nie gehört, dass sie Gott als Papi ansprechen können. Und sie erleben, welche Auswirkungen das Gebet auf sein Leben hat. Er tut nichts ohne Gebet. Und in allem, was er tut, betet er. Und genau das wollen die Jünger auch. Genau danach sehnen sie sich so sehr. Und deshalb sagen sie, Herr, lehre uns beten. Und Jesus geht auf ihre Bitte ein. Und du hast es eben auch so schön gesagt, Nelly, das Gebet ist nicht etwas für Gebetsprofis. Nur für die, die besonders begabt sind oder die vielleicht religiös sind. Ja, Gebet erfordert ein wenig Zeit und erfordert auch Übung, aber jeder kann es lernen zu beten. Das ist die Nachricht, das ist das, was wir hier zwischen den Zeilen lesen, als Jesus auf ihre Bitte antwortet und sagt, hier, so könnt ihr beten. Und ihr könnt es lernen zu beten. Und eigentlich könnte man sagen, ist Beten kinderleicht. Meine Kinder wissen, wie man betet. Man fängt einfach an, mit Gott zu reden. Und dann schaut man, wie Gott antwortet und jeder macht seine eigenen Erfahrungen. Aber dann ist Gebet auch ein Lernprozess. Und ich habe das vor einem halben Jahr, glaube ich, gesagt, dass ich jetzt angefangen habe, jeden Morgen zu laufen, um einfach sportlich fitter zu werden, weil ich merke, wie gut es mir tut. Und ich habe ganz klein angefangen. Vielleicht einen Kilometer, mehr konnte ich nicht, weil ich dann völlig außer Puste war. Ein halbes Jahr später schaffe ich schon viel mehr. Ein Läufer beginnt nicht mit einem Marathon. Ein Läufer steigert sich Schritt für Schritt. Ein Läufer muss erstmal seinen Rhythmus finden und seinen Stil. Ein Läufer muss erstmal verschiedene Dinge ausprobieren. Welche Laufschuhe, wann ich am besten laufe, welche Trainingsklamotten und so weiter. Und er muss prüfen, was passt und was einem liegt. Und dann muss ein Läufer auch Rückschläge einstecken. Es ärgert mich, wenn ich irgendwie am Tag davor eine gewisse Reichweite erreicht habe und am nächsten Tag merke ich, puh, ich schaff's heute gar nicht. Aber dann gilt es, dran zu bleiben. Weil sonst wird man nie einen Marathon laufen. Aber wenn der Läufer, und das ist das, was alle Läufer sagen, wenn der Läufer seinen Rhythmus und seinen Stil gefunden hat, dann macht es richtig Spaß. Dann ist es eine richtige Erfüllung. Dann schüttet der Körper diese Glückshormone aus. So weit bin ich noch nicht. Also, es ist für mich immer noch jeden Morgen ein Kampf. Aber ihr Lieben, genauso ist es mit dem Gebet. Wir müssen erst unseren Rhythmus, unseren Stil finden. Wann wir beten, wie wir beten, wo wir beten. Und wir dürfen dabei, und das ist das Schöne, dass Gott uns da kein Gesetz gibt, wie wir beten müssen. Er lässt uns da alle Freiheit. Wir dürfen kreativ sein, wir dürfen experimentieren. Es gibt da kein richtig oder falsch, solange das Gebet mich in Gottes Gegenwart führt. Solange es dazu führt, dass ich mich in ihm verwurzeln kann, dass ich ihm näher und näher komme. Aber um das herauszufinden, brauchen wir eben Zeit und wir brauchen eine gewisse Übung. Und deshalb möchte ich dich heute herausfordern, dass du dir diese Zeit in deinem Alltag einplanst. Dass du dir einen Ort suchst, eine feste Zeit definierst, wo du für dich selbst beten lernen kannst. Und wenn du den Eindruck hast, dass dein Gebet nur bis zur Decke geht Oder dass du vielleicht Selbstgespräche führst, weil du denkst, Gott hört mich nicht. Das Video war super eben am Anfang, wo das schön deutlich wird. Dann möchte ich dir sagen, gib nicht auf. Bleib dran. Probiere mal etwas anderes aus, bis du zu Jesus durchdringst. Finde deine Frequenz zu Jesus. Und ich fand dieses Bild mit der Frequenz so schön. Ja, Jesus ist überall ansprechbar. Seine Frequenz ist überall. Und das Problem ist nicht, dass er uns nicht hört und dass er nicht zu uns kommt. Das Problem ist vielleicht, dass wir nicht die richtige Frequenz zu ihm haben. Finde deine richtige Frequenz zu ihm. Mach es zu einem täglichen Gebet. Herr, lehre mich beten. Geh bei ihm in die Gebetsschule. Und vielleicht brauchst du auch jemanden, der dich begleitet, der dir hilft, der dich an die Hand nimmt und dich ins Gebet hineinnimmt. Aber ich möchte dir wirklich zurufen, mache das Gebet, wenn du es willst, dass du tiefe Wurzeln in Jesus bekommst, dann mache das Gebet zu deiner größten Priorität. Warum? Weil dann Jesus selbst zu deiner größten Priorität wird. Nicht, weil du es musst, bitte nicht so falsch verstehen, sondern weil du ihn brauchst. Und vielleicht sitzt du hier und fragst dich, ich weiß nicht, wie ich anfangen soll. Dann möchte ich dir zum Anfang diesen einen praktischen Rat mitgeben. Stell dir mal in Gedanken einen lieben Menschen vor, aus deinem Umfeld. Jemand, dem du vertraust, der dich so annimmt, wie du bist und mit dem du einfach gerne Zeit verbringst, beim Kaffee trinken oder beim Spazierengehen. Ich habe solche Freunde, ich kann mir das total gut vorstellen. Ich habe Freunde, mit denen kann ich mich stundenlang verquatschen. Wenn meine Frau nicht irgendwann sagt, so jetzt ist Schluss, dann würde ich kein Ende finden. Und wenn du so einen Menschen hast, stell dir diesen Freund einmal vor. Ihr Lieben, das ist Beten. Wenn du dich stundenlang mit Jesus verquatscht, wenn du mit ihm alles teilst und keine Geheimnisse vor ihm hast, wenn du mit jedem Anliegen zu ihm kommen kannst wie zu einem besten Freund, wenn du dich in der Not wie ein Kind in seine Arme fallen lässt, wenn du dir von ihm auch mal etwas sagen lässt, weil er dein bester Freund ist und weil er nicht will, dass du vor die Wand läufst, wenn du mit ihm lachst und weinst, wenn du mit ihm feierst und tanzt, wenn du über ihn staunst und wenn du manchmal einfach nur bei ihm sitzt und schweigst und seine Freundschaft genießt, weil es gerade eben nichts zu reden gibt. Wenn du einfach mal da bist bei ihm und seine Gegenwart genießt. Ihr Lieben, das ist Beten. Und ich bin überzeugt, je mehr wir solche Zeiten mit Jesus erleben, desto stärker wird auch unser Verlangen sein, ganz bei ihm zu sein. Und manchmal ist es eine Überwindung. Manchmal ist es schwer, morgens aufzustehen, sich die Laufklamotten anzuziehen und raus in die dunkle Nacht zu rennen. Ich kämpfe jeden Morgen. Aber ich weiß im Nachhinein, wie gut es mir tat, laufen gewesen zu sein. Und so ist es mit dem Gebet. Überwinde, tauche ein in Gottes Gegenwart. Und tauche wieder hervor, erfüllt von seiner Liebe, von seiner Kraft. Dann wird aus Beten auch eine Leidenschaft. Wir haben hier diese Folie hier an der Wand und das möchte ich dir zum Schluss einfach mitgeben. Nimm diese zweite Lektion in dein Leben mit. Beten heißt reden, mit Jesus reden wie mit einem Freund. Und das wünsche ich dir. Dieses Gebetsleben, nicht weil du musst, sondern weil du es brauchst, weil wir alle es brauchen. Amen.